Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. Der dritte Corona-Herbst steht vor der Tür. Die Inflation galoppiert und die Kliniken stehen vor schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Mit einer bundesweiten Kampagne macht die DKG auf die Notsituation aufmerksam. Über die Notwendigkeit der Kampagne und die Gefahren für die regionale Versorgung spricht in der 10. Folge Joachim Odenbach, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DKG, mit Jörg Frese, Beigeordneter für Jugend, Schule, Kultur und Gesundheit im Deutschen Landkreistag, und Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Wir sind ja in spannenden Zeiten. Der dritte Corona-Herbst steht vor der Tür. Gleichzeitig tobt seit mehr als einem halben Jahr der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg der Russischen Föderation. Und wir merken diesen auch direkt bei uns in den Portemonnaies als Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch die Krankenhäuser durch die steigende Inflation. Diese wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden bei den Krankenhäusern momentan dazu führen, dass es im September eine Kampagne gibt. Darüber wollen wir heute reden, über diese Notsituation, über die Notwendigkeit von Kommunikation dazu. Zum einen mit Jörg Frese, er ist Beigeordneter für Jugend, Schule, Kultur und Gesundheit im Deutschen Landkreistag, und mit Dr. Gerald Gast, dem Vorstandsvorsitzenden der DKG. Schön, dass Sie beide hier sind. Vor allen Dingen, Herr Frese, dass Sie auch die Zeit gefunden haben.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne am Anfang noch mal kurz darauf eingehen. Corona, es ist eine never-ending story. Wir haben jetzt gerade Meseberg hinter uns gebracht, die Regierungsklausur. Da war das gar kein großes Thema plötzlich mehr. Aber das Infektionsschutzgesetz liegt vor der Tür. Der Landkreistag hat gefordert, man soll gut vorbereitet in den Herbst gehen. Ist das erreicht? Haben wir eine Situation, wo wir sagen, ja, kein Problem, dieses Jahr haben wir alles richtig gemacht, entspannt gehen wir in den Corona-Herbst?
Nein, das sollten wir nicht. Also wir sollten nicht entspannt in den Corona-Herbst gehen, aus verschiedenen Gründen. Und wir glauben auch, man hätte weitergehen können. Gar nicht im Sinne von stringenten, zwingenden Maßnahmen, die ständig zu ergreifen sind, aber von einem klaren Korsett, von klaren Vorgaben, ab wann welche Maßnahmen möglich sind, die wir dann als Kommunen auch mit Leben erfüllen müssen. Denn die Situation war in der Vergangenheit sehr unterschiedlich in den Ländern und in den Kommunen, und dem muss man Rechnung tragen. Und das ist, jetzt sind doch viele Dinge einfach gar nicht mehr vorgesehen, gar nicht mehr möglich als Maßnahmen. Und ich finde, da ist Politik etwas zu stark davor zurückgeschreckt, jetzt auch jedenfalls Dinge auch als möglich zu erklären, selbst wenn man sie vielleicht nicht braucht, weil irgendwie die öffentliche Diskussion läuft ja in die Richtung, dass wir das alles nicht mehr brauchen. Aber da sind wir, sie sind auch Katastrophenschutzbehörden, da sind wir einfach dafür da als Landkreise auch, um die Dinge vorwegzudenken, die auch schiefgehen können. Und da kann eben noch einiges passieren, auch wenn wir alle hoffen und auch glauben, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Aber wir müssen vorbereitet sein. Und das ist, glaube ich, noch nicht ganz so erreicht, wie wir es erhofft hatten.
Für die Krankenhäuser ist ja zum einen natürlich die Frage, wie können wir schlimme Verläufe verhindern, aber auch, wie gehen wir selber mit den Maßnahmen um. Jetzt gibt's gerade eine neue Änderung. Die tägliche Testpflicht soll kommen für alle Beschäftigten im Krankenhaus. Dr. Gass, ist das ein bürokratisches Monster, ein Aufwand, der durch nichts zu rechtfertigen ist, oder ist das sinnvoll?
Ja, bevor ich zur Testpflicht komme, auch noch eine kurze Einschätzung von meiner Seite zum Infektionsschutzgesetz und zur aktuellen Lage insgesamt. Ich kann Herrn Frese zustimmen. Es ist notwendig und wichtig, dass diejenigen, die am Ende die Entscheidung zu treffen haben, angesichts der aktuellen Lage die notwendigen Instrumente sozusagen im Werkzeugkasten bereit haben. Und das war, glaube ich, das, was Herr Frese kritisch angemerkt hat, dass einige notwendige Instrumente so nicht mehr da sind. Wir alle glauben und erwarten, dass es keine neuen Virusvarianten gibt. Ich rechne persönlich auch nicht mit Killer-Varianten und ähnlich. Nichtsdestotrotz eine gute Vorbereitung aufgrund der vielen Erfahrungen, die wir in den vergangenen zwei Jahren gemacht haben, ist, glaube ich, wichtig. Und da fehlt es ein Stück weit. Es fehlt vor allen Dingen aber nach wie vor an klarer Kommunikation. Und da komme ich jetzt auch mal zu Ihrer konkreten Frage, der durchgängigen Testpflicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben heute die Situation bisher im Infektionsschutzgesetz, dass die Krankenhäuser nur in den Fällen zum täglichen Test ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet werden, wenn diese Mitarbeiter nicht geimpft und nicht genesen sind, sie also nicht unter diese beiden Kategorien fallen. Und das bedeutet, dass hier weniger, deutlich weniger als 10% der Mitarbeiter heute unter diese Testpflicht fallen. Die neue Verordnung, so wie sie jetzt im Entwurf in einem Änderungsantrag vorgesehen ist, sagt, dass alle Mitarbeiter, ausnahmslos alle Mitarbeiter, sogar externe Mitarbeiter der Krankenhäuser oder die in den Krankenhäusern arbeiten, jeden Tag und zwar an ihrem Arbeitsplatz getestet werden müssen. Das muss man sich vorstellen, was das für einen Aufwand bedeutet. Und das Ganze soll auch noch von den Krankenhäusern natürlich dann dokumentiert werden, sodass irgendeine Behörde möglicherweise eben nachhinein prüft, ob denn alles korrekt gelaufen ist, wenn es möglicherweise ein Infektionsgeschehen geben sollte. Das ist eine völlig überzogene Maßnahme. Angesichts der Tatsache, dass es ja überhaupt keine empirische Evidenz dafür gibt, dass Krankenhäuser in den letzten 12 Monaten Orte des Infektionsgeschehens gewesen wären. Wir haben nicht die Situation, dass wir massenhaft Infektionen am Arbeitsplatz hatten im Krankenhaus oder dass sich Patienten im Krankenhaus massenhaft angesteckt hätten. Wir hatten ganz zu Beginn der Pandemie, daran erinnern sich wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer noch, einzelne Krankenhausstandorte, die, als es die Impfung noch nicht gab, vor allem Dingen auch, als uns noch die persönliche Schutzausrüstung vielfach gefehlt hat, als die Mitarbeiter nicht in der Lage waren, auf ausreichend FFP2-Masken und Ähnliches zurückzugreifen. Da hatten wir an einigen Krankenhausstandorten Ausbrüche. Das ist aber ganz zurückgegangen. Wir haben nur noch ganz wenig Infektionsgeschehen in den Krankenhäusern. Und das liegt an dem guten Infektionsschutz, an den sich unsere Mitarbeiter auch halten. Und deswegen die Antwort auf Ihre Frage. Es ist völlig überzogen jetzt und ein blinder Aktionismus, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum täglichen Testen zu veranlassen.
Sie haben gerade einen Begriff erwähnt, wo ja Landkreise und Krankenhäuser direkt irgendwie auch zusammenlaufen. Das ist das Thema Impfpflicht. Großer Aufreger immer gewesen und in den letzten Wochen und Monaten noch viel mehr. Und jetzt haben wir ja eine Situation, zum 1. Oktober dreht sich da auch wieder alles. Wir haben die neuen Impfstoffe, die jetzt kommen. Wir haben plötzlich irgendwie neue Definitionen von frisch Geimpften, nicht Geimpften. Wir haben Gesundheitsämter, die sehr unterschiedlich mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umgegangen sind. Wir haben eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Ende des Jahres ausläuft, die jetzt nicht ausgesetzt worden ist, aber wir wissen auch nicht, ob sie noch verlängert werden soll. Herr Frese, für die Gesundheitsämter selber ein Horror oder Business as usual? Und wie gehen Sie damit um? Fordern Sie jetzt, dass weiter neu umgesetzt werden soll, ausgesetzt?
Vielleicht tatsächlich gehe ich noch mal kurz auf diese Testerei ein. Es geht ja tatsächlich darum, wer guckt denn das überhaupt nach? Es wird ja nie einer überprüfen. Das Gesundheitsamt kann das nicht überprüfen, ob sie ihren Test flächen. Und wenn ein Ausbruch da ist, dann ist er da und dann kann man hinterher feststellen, da ist vielleicht irgendwann mal ein Test übersehen worden, vergessen worden. Ja, und dann? Also ist ja nicht, also im Grunde ist das wirklich ein völliger Irrsinn. Das muss man auch wirklich nochmal deutlich unterstreichen. Impfpflicht. Wir haben die allgemeine Impfpflicht, die ja nicht gekommen ist, immer unterstützt und haben gesagt, das ist etwas, was angesichts der Entwicklung der vergangenen Monate damals noch oder des ersten Jahres eigentlich eine sehr sinnvolle Maßnahme ist, um schwere Verläufe, um das Gesundheitssystem zu schützen, schwere Verläufe zu verhindern und vielleicht auch die Ansteckung zu mindern. Das ist so, war ja zu Anfang auch möglich. Und als Vorstufe war die einrichtungsbezogene Impfpflicht, glaube ich, auch unserer Sicht auch eine gute Sache im Grundsatz. Dann kam aber kaum, weil die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft Mitte März wurde klar, fast in denselben Tagen, wurde klar, es wird keine allgemeine Impfpflicht geben. Und damit war eigentlich die Geschäftsgrundlage für die einrichtungsbezogene Impfpflicht weg. Es gab auch einzelne Landesverbände bei uns, die dann gesagt, diese Aussetzung gefordert haben, was ein bisschen komisch ist, weil aussetzen kann man das nicht. Dann muss der Bundestag beschließen, es gilt nicht mehr. Das kann keine Regierung aussetzen oder so, sondern das ist einfach, ist ja eine Gesetzeslage, die einfach besteht und da muss der Gesetzgeber handeln. Es war aber überhaupt keine Mehrheit erkennbar im März, April, Mai dafür, dass das passieren würde. Es gab da kaum eine Demokratische Partei oder gar keine, die das schon wieder aussetzen wollte. Insofern haben sich die Kreise damit abgefunden. Ich kann Ihnen aber sagen, auch wenn Sie vielleicht den Eindruck haben, es ist sehr unterschiedlich damit umgegangen, die Kommunikation war extrem unterschiedlich. Aber wir haben jetzt mal versucht, so ein bisschen so, wie viel Fälle, wie viel Verfahren, das sind Tausende, Hunderttausende Verfahren, die erstmal angefangen worden sind. Das ist irre, was da passiert. Immer mit einem sehr ähnlichen Ergebnis. Die Fallzahlen, wo tatsächlich Maßnahmen ergriffen worden sind, also Betretungsverbote ausgesprochen worden sind, liegt irgendwo zwischen 2 und 20 landesweit jeweils. So, also es ist, das kann man eigentlich über alle Länder hinweg so sehen. Das heißt also, in den Fällen, wo keine Impfung vorlag und auch keine Genesung, dann ist immer abgewogen worden und letztlich immer zugunsten des Pflege- oder Gesundheitsbetriebs entschieden worden, oder fast immer so.
Darf ich da ganz kurz, damit ich die Zahlen wirklich verstanden habe. Also Sie sagen, es gab hunderttausende Fälle und pro Bundesland im Ende oder 2 bis 20, wonach ein Betretungsverbot.
Ja, so in der Größenordnung. Also
ein unglaublicher Aufwand
und so. Also ein Riesenaufwand. Also die Verfahren begonnen, dann werden ja erstmal sozusagen guckt, wer ist das überhaupt? Dann muss man die anschreiben, sagen, ist es wirklich so und so. Also die sind begonnen worden. Wie weit die jeweils betrieben sind, das ist dann doch sehr unterschiedlich, wie weit man die getrieben hat und gesagt hat so. Und in bestimmten Branchen oder in bestimmten auch Landesteilen sozusagen ist halt tatsächlich die Impfquote gerade im Pflegebereich noch stärker als im Krankenhaussektor dann doch so gering, dass man gesagt hat, wir machen den völlig tot, wenn wir dann tatsächlich Betretungsverbote ausstellen. Und da haben sich die meisten Landkreise für entschieden, nein, das machen wir nicht, das können wir, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und man sieht ja auch, dass es auch so funktioniert hat. Also insofern können wir nur sagen, lasst das jetzt in Ruhe auslaufen und dann ist gut. Das wird wahrscheinlich unsere Beschlusslage werden in ein paar Tagen.
Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen, und zwar die einrichtungsbezogene Impfpflicht hat ja als wesentliche Argumentation, warum man sie überhaupt eingeführt hat, dass die Impfung davor schützt, dass diejenigen, die geimpft sind, deutlich weniger häufig sich selbst anstecken mit dem Virus und dann damit natürlich auch eine Ansteckungsgefahr für andere, insbesondere eben die Patientinnen und Patienten darstellen. Das war in der Delta-Welle oder beim Delta-Virus tatsächlich der Fall. Das ist auch in Studien entsprechend nachgewiesen worden. Seitdem wir aber Omikron haben, und Omikron haben wir seit einigen Monaten als dominierende Virusvariante, ist diese Argumentation praktisch komplett weggefallen. Das heißt, die aktuelle Impfung schützt eben nicht vor Ansteckung und Übertragung. Das heißt, auch geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen ein potenzielles Risiko dar, in ähnlicher Art und Weise wie die Ungeimpften. Insofern ist das das wesentliche Argument gewesen, warum man gesagt hat, und deswegen führen wir eine Impfpflicht ein, die ein großer Eingriff in die Berufsfreiheit des Einzelnen ist. Herr Frese hat es ja angesprochen, im schlimmsten Fall droht Betretungsverbot. Und damit ist es faktisch ein Berufsverbot, weil ich als Arzt oder Ärztin, Pflegekraft nicht einfach dann an anderer Stelle arbeiten kann. Und das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, Sie haben eben den 1.10. genannt. Am 1. Oktober tritt sozusagen eine neue Phase dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Kraft. Nämlich dann laufen die klassischen zweimal Geimpften als Geimpfte aus, weil dann steht eigentlich die dritte Impfung an. Und wir wissen, dass natürlich diese dritte Impfung bei weitem nicht so verbreitet ist unter unseren Mitarbeitern wie die zweite Impfung. Bei der zweiten Impfung hatten wir 94%, die alle geimpft waren. Das wird bei der Erhebung zur dritten Impfung ganz anders sein. Und dann kommen auf die Gesundheitsämter nochmals Hunderttausende an Meldungen zu, wo sie den Personen nachgehen müssen, was mit der dritten Impfung ist. Und rein theoretisch geht es dann wieder um Betretungsverbote. Und das in einer Situation mit großer Personalnot, mit einer wahnsinnigen Überbelastung in den Gesundheitsämtern, aber auch in den Krankenhäusern, was die Arbeit angeht. Und angesichts einer kompletten Wirkungslosigkeit, die im Übrigen auch Herr Minister Lauterbach mittlerweile in Interviews bestätigt, und er hofft dann auf die neue Impfung, von der noch niemand weiß, ob sie denn dann vor Ansteckung schützt. Aber da wird dann spekulativ einfach mal nach vorne geschaut und gesagt, naja, wir lassen das alles so, wie es ist, und sollen doch die Krankenhäuser jetzt wieder alle ihre Mitarbeiter befragen und dann Meldungen an die Gesundheitsämter machen, ist ja alles nicht so schlimm. Die haben ja sonst nichts zu tun. Das ist schon Ignoranz, muss ich sagen.
Ja, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder der Bundestag greift das auf und sagt, okay, war ein Versuch, hat sich jetzt spätestens mit der Omikron-Variante nicht bewährt und wir heben es auf. Oder die Verwaltungsbehörden, wenn das nicht kommt, müssen und werden auch die Verwaltungsbehörden, also die Landkreise und Kreisverbände, die damit umgehen müssen, werden sozusagen damit von Tag zu Tag pragmatischer umgehen. Das heißt, wenn sie am 1.10. diese Folge eintritt und wissen, am 31.12. läuft es aus, dann wäre es völlig unverhältnismäßig, dann am 1. Dezember noch ein Betretungsverbot auszusprechen oder so etwas. Das macht kein Mensch mehr. Und das wird auch in den Kreisen und Städten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner macht. Das wäre ein faktisches Auslaufen.
Auf jeden Fall werden wir ab dem 1.10. wieder, wenn der Stand so ist, wie jetzt momentan gesetzlich, viele Meldungen haben müssen. Zum einen für das Impfen, zum anderen fürs Testen. Also ganz viel Papier. Wir wissen aus anderen Diskussionen zur Impfpflicht, dass es einen Papiermangel gab. Zumindest haben andere das behauptet. Also traumhaftes Thema. Corona war ja nun oder ist ein Grund für wirtschaftliche Probleme der Krankenhäuser auch. Jetzt haben wir aber noch zusätzlich das Thema Inflation. Ich würde jetzt gerne den Schwenk da mal machen. Vielleicht an beide direkt die Frage, wenn man jetzt so guckt, die Inflation im Krankenhaus, aber auch für die Landkreise, was Sie da so mitbekommen, welche Auswirkungen hat man direkt? Also wir haben momentan eine Inflationsrate von 7,9%. Ja. Alle wissen, Tankrabatt läuft aus, 9-Euro-Ticket läuft aus, dann wird die Inflationsrate im nächsten Monat noch mal höher liegen. Gibt es so direkte Rückmeldungen, die Sie auch beim Landkreistag bekommen aus Krankenhäusern? Es gibt große Probleme und für Sie natürlich auch, Herr Dr. Gass. Welche Rückmeldungen bekommen Sie? Aber vielleicht zuerst
Herr Frese. Ja, ich denke schon, wir haben die Rückmeldung. Aber natürlich ist das für ein Krankenhaus ein zweischneidiges Schwert. Wir kriegen Rückmeldungen von den Ländern, Regionen, wo wir besonders viele kommunale oder Kreiskrankenhäuser haben, und die sind dramatisch. Die sind dramatisch in der Summe. Aber natürlich steht da nie hinter, das ist das Krankenhaus X in der X-Stadt oder so oder im X-Kreis, weil natürlich die Krankenhäuser zugleich versuchen, selbst wenn sie finanziell große Schwierigkeiten haben, das nicht jedem potenziellen Patienten auf die Nase zu binden, weil natürlich das immer Argwohn weckt und sagt dann, ist die Pflege wieder nicht ordentlich oder die Behandlung nicht und was weiß ich was, was ja gar nicht stimmt. Also die werden ja nicht, machen ja kurzfristig nichts anders als vorher. Aber die Situation ist dramatisch und dass jetzt seit Monaten eigentlich man den Eindruck hat, das wird zur Kenntnis genommen, aber es gibt kein Handeln und zwar mit Überzeugung kein Handeln in der Gesundheitspolitik oder im Deutschen Bundestag. Das ist schon nicht nur frustrierend, sondern das ist in Teilen existenzgefährdend. Und zwar in weiten Teilen der Bundesrepublik. Also es ist eben nicht so, dass wir jetzt da 2, 3 Hotspots haben, wo es besonders schlecht geht, sondern wir haben einen wirklich ganz große Teile der Republik, wo wir diese Situation in den Krankenhäusern haben und die verschlimmern sich und da haben wir aus verschiedenen Gründen, auch als Landkreise, selbst die kein Krankenhaus haben, große Sorge.
Ja, ich erlebe das sehr hautnah, muss ich sagen. Bin ja oft auch in den Ländern unterwegs bei Veranstaltungen, bei denen dann Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auch persönlich anwesend sind. Ich war gerade letzte Woche in Nordrhein-Westfalen und was ich da spüre, ist, dass jetzt in diesen Wochen, in denen die Planungsphase für die Wirtschaftsplanung 2023 in den Krankenhäusern beginnt, die ersten wahrnehmen, was das Jahr 2023 eigentlich bedeutet, nämlich den Wegfall aller Corona-Hilfen, gleichzeitig keinerlei Ausgleich für die nach wie vor niedrigeren Fallzahlen, die wir aus vielerlei Gründen sozusagen als Belastung haben, und dann diese enormen Kostensteigerungen. Das wird jetzt erst alles deutlich in der Gesamtschau für die Krankenhäuser und ich spüre, dass unter den Geschäftsführern zum Teil wirklich Panik ausbricht. In dem Sinne, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, dass sie merken, im Jahr 23 geht mir die Liquidität aus. Also nicht nur, dass ich Defizite habe, ich habe dann auch kein Geld mehr, um die Rechnungen bedienen zu können, zur Mitte des Jahres, gegen Ende, wie auch immer die Liquiditätsplanung dann angelegt ist, und dann auf die Bank zu gehen und zu sagen, bitte, ich brauche jetzt hier mal ein paar Millionen, um Löhne und Gehälter bezahlen zu können. Das prophezeie ich, das wird nicht funktionieren, weil den Krankenhäusern durch das Nichthandeln der Politik, Herr Frese hat es angesprochen, jede Perspektive fehlt. Wir können ja nicht sagen, das ist jetzt ein exogener Schock, der ist dann nächstes Jahr irgendwie vorbei, dann normalisiert sich die Situation wieder, es wird irgendwelche Ausgleichszahlungen geben und dann müssen wir jetzt eben durch dieses tiefe Tal durch und dann wird es besser. Mit so einer Botschaft, wenn sie glaubwürdig ist und auch unterlegt ist durch Fakten, können Sie natürlich bei der Bank Unterstützung bekommen, Überbrückungskredite. Aber das ist ja alles nicht da. Das heißt, ein Krankenhausverantwortlicher weiß nicht, wie er die nächsten 2-3 Jahre im Prinzip seinen Betrieb aufrechterhalten soll. Und er weiß am Ende des Tages auch nicht, wo er die finanziellen Mittel herholt, um Löhne und Gehälter zu bezahlen. Da bleibt eigentlich nur im Wirtschaftsplan das Vorhaben, Personal abzubauen. Und das ist ja keine Lösung. Das wird ja die Spirale nach unten verstärken. Deswegen große Ratlosigkeit, zum Teil mittlerweile Panik. Und ich befürchte, die Politik wird im kommenden Jahr sehr hautnah spüren, was da gerade angerichtet wird. Und dann bin ich gespannt, wie zum Beispiel Landräte, Oberbürgermeister mit der Situation umgehen, wenn Krankenhausstandorte erklären, sie können nicht weitermachen. Entweder sie bekommen irgendeine Form von öffentlicher Hilfe oder dieser Krankenhausstandort muss faktisch aufgegeben werden. Das wird an vielen Standorten der Fall sein und deswegen die Lage ist wirklich dramatisch.
Da muss ich ja gleich mal eingrätschen, weil es jetzt ja nur bestätigend oder aber noch mal illustrierend. Wir haben ja den Sicherstellungsauftrag der Landkreise für die stationäre Versorgung. Das heißt also, wenn ein Krankenhaus in der Landesplanung ist, dann muss es auch da sein und betrieben werden. Und wenn, nehmen wir mal den einfacheren Fall, dass ein Kreis das selbst betreibt, das Krankenhaus, dann und es droht insolvent zu gehen, dann muss man natürlich aus dem Kreishaushalt da Geld zuschießen. Das haben ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder Landkreise getan, meistens aber mit der Erwartung und auch erfüllten Erwartung, dass sich das dann auch wieder sozusagen auch zurückgezahlt wird und so weiter und so fort. Das wäre jetzt sozusagen ein Fall, dass man sagt, ob ich das jemals wiederkriege, keine Ahnung, wissen wir nicht. Und vor allem auch nicht für irgendwelche zukünftigen Weiterentwicklungen des Krankenhauses, sondern nur, um den Betrieb einfach über die Runden zu retten. Das ist ja noch der einfachere Fall, aber auch schon schwierig, weil auf der europäischen Beihilfe Recht natürlich zu beachten ist und ähnliches. Aber wenn das denn ein privater oder ein frei gemeinnütziger Träger ist, der insolvent geht und der ist im Plan, dann stellt sich schon die Frage, wollen wir öffentliche Mittel für ein Krankenhaus eines Krankenhauskonzerns, eines privaten oder ein von Caritas, Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt sozusagen Gelder aus dem Kreishaushalt bereitstellen? Was kriegen wir dafür zurück? Also erwarten wir eine Rückzahlung in x Jahren oder beteiligen wir uns an der Krankenhaus GmbH? Ist das vielleicht auch ein schlechtes Geschäft? Ist ja nicht wie bei Bundesrepublik bei Lufthansa, wo sie noch dran verdient haben. Also, sondern das ist ja dann etwas, wo man sagen, das riskieren muss, das Geld ist, wird vielleicht noch, muss man noch mehr hinterherwerfen. Also insofern, das sind ganz schwierige Entscheidungen. Und wir haben immer gesagt, Sicherstellungsauftrag ist wichtig und richtig, aber wird kaum mal wirksam. Es droht nächstes Jahr oder in den Folgejahren vielleicht auch dann tatsächlich doch mal wirksam zu werden. Und dann sind natürlich auch die Länder gefragt und dann nochmal konkret zu entscheiden, wird das auch dauerhaft im Krankenhausplan bleiben oder nicht? Denn das wäre natürlich völlig irre, dass wir da einsteigen mit Geld in ein Krankenhaus, wo in 3 Jahren das Land sagt, eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Also das möchte ich nicht erleben sozusagen. Also da stellen sich ganz viele Fragen, die wir bislang eigentlich eher auf der Bundesebene und auch in den Ländern ab und zu mal erlebt haben, mal ganz konkret für kommunale Entscheidungsträger in Kreistagen und Stadträten.
Aber das, was Sie da beschreiben, Herr Frese, ist ja im Prinzip dann das, was wir von Seiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft als eine Art kalten Strukturwandel beschreiben. So ist es. Wir sagen, aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen, sei es finanzieller Art, personeller Art, was auch immer, müssen Krankenhäuser aufgeben, obwohl im Prinzip Patienten da sind, die Nachfrage da ist. Sie müssen aufgeben, sie scheiden möglicherweise aus dem Markt aus, aber niemand kann sagen, ob das in Anführungszeichen am Ende die Häuser sind, die ich eigentlich aufgrund ihrer Bedarfsnotwendigkeit gerne behalten hätte und es vielleicht ganz andere in Regionen, wo es möglicherweise eine gewisse Überversorgung gibt, ganz andere Häuser in einem planvollen Reformprozess und Strukturveränderungsprozess sozusagen umgewandelt hätte, vom Markt genommen hätte, fusioniert mit anderen und Ähnlichem. Also es gibt ja sicher viele planvolle Veränderungsprozesse, die man sich vorstellen kann. Das, was wir aber jetzt hier erleben, schon seit einiger Zeit und in seiner Dynamik jetzt deutlich verschärft, ist eben dieser kalte Strukturwandel, wo Standorte vom Markt verschwinden, Abteilungen vom Markt verschwinden, die eigentlich für die Patientenversorgung essentiell sind. Und das ist unverantwortliche Politik. Und ich muss das so deutlich sagen, das muss man Bund und Ländern gemeinsam vorwerfen, dass sie es bis zum heutigen Tag nicht geschafft haben, hier einen Strukturprozess, Strukturveränderungsprozess, einen Strukturwandel einzuleiten, der politisch gesteuert ist, bei dem man weiß, welches Ziel man am Ende erreichen will. Also wie viel Krankenhäuser will ich, wie viel stationäre Versorgung, wie viel Zentralisierung, wie viel flächendeckende, wohnortnahe Versorgung. Das sind alles Fragen, die muss man in einer Demokratie, in Parlamenten beantworten, weil es dafür keinen objektiven Maßstab gibt, wo man sagt, wissenschaftlich muss das jetzt so oder so sein. Und deswegen gehört das in die Parlamente, es gehört demokratisch legitimiert. Aber das, was wir gerade erleben, ist kalte Marktbereinigung.
Aber zu diesem Planvollen würde ich gerne gleich nochmal kommen. Aber das wäre natürlich jetzt auch nichts, was jetzt kurzfristig, und wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Frese, Sie sagten das ja auch, die nackte Angst geht bei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern um. Was kommt im nächsten Jahr auf mich zu? Da ist ja dieses Planvolle, wir überlegen jetzt, wie welche Struktur wir dauerhaft haben wollen, im Moment auch gar keine Nothilfe mehr. Also wir bräuchten doch jetzt irgendeine Ad-hoc-Maßnahme. Also Inflationsausgleich ist der klassische Forderung. Aber politisch ist der Ruhe. Und zwar ja nicht nur, also die Länder machen dann mal was bei der GMK. Aber den Eindruck, dass die Länder jetzt tagtäglich vor dem Bundesgesundheitsministerium stehen und sagen, lieber Gesundheitsminister, mach, du musst, hat man auch nicht direkt.
Ich will es vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen plastisch darstellen. Wir reden über ein Volumen, was für die Krankenhäuser an Umsatz und durch die Patientenbehandlungen im Jahr entsteht von, ich sag mal grob gesprochen, 100 Milliarden Euro in Deutschland. Wir werden im nächsten Jahr die Situation haben, dass den Krankenhäusern 10% fehlt, um ihre Kosten zu decken. Das heißt, etwa 10 Milliarden Euro haben wir voraussichtlich Unterdeckung im deutschen Krankenhausmarkt. Und daran kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß die Dimension ist, weil das ist ja eine Durchschnittsbetrachtung. Da gibt es ein paar, die kommen noch so über die Runden. Das bedeutet aber, dass andere weit mehr als 10% an Erlös- und Kostenschere haben, an Defizit haben. Und daraus wird zunächst mal deutlich, um was es geht. Deswegen brauchen wir eine Art Überbrückungsfinanzierung, um dann diesen Punkt eines geordneten Veränderungsprozesses überhaupt erreichen zu können mit diesen Standorten, bevor sie weg sind, bevor das passiert ist, was ich eben als kalten Strukturwandel beklagt habe. Und ehrlicherweise muss man sagen, die Politik hat eigentlich jeden guten Zeitpunkt verpasst, der in der Vergangenheit gelegen hätte, als wir noch auskömmliche Situationen hatten, als auch die Kassen der Krankenkassen noch gut gefüllt waren, als der Steuerhaushalt noch in der Lage gewesen wäre, zusätzliche Investitionsmittel zur Verfügung zu stellen für diesen Veränderungsprozess, der ja Geld kostet. Der passiert ja nicht von allein. Wenn ich in einem Landkreis aus 3 Krankenhäusern vielleicht ein größeres Haus mache, entsprechend fusioniere, dann muss ich entsprechend Geld in die Hand nehmen, um diesen Veränderungsprozess auch baulich und organisatorisch finanzieren zu können. All diese Zeitpunkte sind im Prinzip verpasst worden. Jetzt sind die Steuermilliarden alle ausgegeben. Im Gegenteil, man weiß gar nicht mehr, wie man die ganzen Erwartungen noch decken will. Und gleichzeitig sind auch die Kassen der Krankenkassen leer. Insofern ist es ein ganz schwieriger Zeitpunkt. Aber da müssen wir jetzt durch. Die Politik hat es verpasst. Sie muss jetzt aber trotzdem handeln. Es hilft jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.
So ist es. Und ich will nur unterstreichen, Soforthilfe, eben gerade wegen der galoppierenden Inflation, ist A, notwendig und B, machbar bei gutem Willen. Wie gesagt, ist immer eine Frage der Verteilung des Geldes. Und ich sage zur Illustration auch bei uns, wir haben ja auch Institutionen, die von unserem Geld, also vom Kreishaushalt finanziert werden, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Sozialhilfe vor allem oder so etwas. Da sind längst die Gespräche im Gange. außerplanmäßig und über die Verträge hinaus Zahlungen zu leisten, weil natürlich kommt niemand dahin. Wir haben gerade eine Empfehlung verabschiedet für Pflegeeltern, die ja auch Geld kriegen dafür, dass sie Pflegekinder aufgenommen haben. Natürlich kriegen die einen massiven Aufschlag jetzt in den entsprechenden Empfehlungen, weil wir können ja nicht dran vorbei, dass die Inflation auch da greift und wir wollen Pflegeeltern gewinnen, also müssen wir die auch zahlen. Also insofern muss auch entweder der Bund oder eigentlich ja erstmal die GKV, wenn die das objektiv nicht kann, weil die ja tatsächlich objektive Leistungsgrenzen hat, dann aus dem Bundeshaushalt muss das jetzt kurzfristig finanziert werden, der Inflationsausgleich. Das ist überhaupt keine Frage. Ob das ein Rechnungsaufschlag ist oder was auch immer, das kann Herr Gass und seine Leute viel besser formulieren, was da richtig ist. Aber ich denke, das ist zwingend notwendig, das und sehr kurzfristig zu machen.
Wenn Sie gerade die GKV ansprechen, ein Kassenverband hat aber gesagt, also Inflationsausgleich völlig überflüssig. Die Steigerungen würden das sowieso automatisch den Krankenhäusern
in
gut
zwei
geschrieben
Jahren,
werden. Sofort.
Ja, das ist natürlich Unsinn und diejenigen bei den Kassen, und das sollten doch die meisten sein, die sich mit Krankenhausfinanzierung auskennen, wissen das auch. Auch da noch eine Zahl. In diesem Jahr, Sie haben vorhin auf die Inflationsrate hingewiesen, möglicherweise haben wir bis Ende des Jahres 10% Inflationsrate, haben wir gerade heute aktuell gehört, ich glaube von der Deutschen Bundesbank, die das prognostiziert hat. Und wir haben tatsächlich eine Preissteigerung für die Abrechnung der Patientenbehandlung mit den Krankenkassen von 2,25%. Da kann jeder sich vor Augen führen, wie groß die Lücke zwischen der Preissteigerung ist, die wir zugestanden bekommen, und dem, was wir an Kostensteigerungen haben. Da muss man nicht großartig Mathematik studiert haben. Das ist völlig klar. Hier fehlt unglaublich viel Geld. Und Herr Frese hat ja gesagt, wenn man verantwortlich Politik macht und auch noch morgen diese soziale Infrastruktur, seien es Pflegefamilien, seien es Kindertagesstätten, was auch immer, aufrechterhalten will, muss man jetzt einfach diese Not erkennen. Wir retten ja an anderer Stelle private Unternehmen mit Steuergeldern aufgrund der Inflation. Auch das muss man sich mal vor Augen halten. Aber die soziale Infrastruktur Krankenhaus, die wird völlig ausgeblendet.
Eben war ja schon mal das Thema des Strukturwandels, dieser planvolleren Dinge, die jetzt nicht mehr möglich wären, um jetzt diesem Inflationsdruck entgegenzuwirken. Aber die Koalition hat sich ja im Koalitionsvertrag auch aufgeschrieben, sie wollen einen echten Strukturwandel und eine Finanzierungsreform auf den Weg bringen. Die Reformkommission soll wohl tagen oder tagt. Keiner weiß ja ganz genau. Landkreise, Kommunen, aber auch Verbände, Länder, alle sind außen vor, Herr Frese. Wie nehmen Sie diese Regierungskommission wahr, wenn Sie sie wahrnehmen?
Ja, die Frage ist berechtigt. Ich nehme sie natürlich eigentlich nicht wahr, weil sie natürlich so tagt, dass man es nicht mitkriegt erstmal. Das ist ja das ist eine Grundentscheidung des Ministers oder des Ministeriums oder der Regierung zu sagen, wir machen eine reine Expertenkommission und die Fachleute kommen später zu Wort und die Fachleute aus Verbänden und Institutionen. Die muss man akzeptieren, weil es ist nun mal so und hat natürlich auch Vorteile. Ich habe aber meine große Sorge ist, das ist ja das Schlimmste, dass sie einfach sozusagen aus Expertinnen und Expertensicht irgendein Modell da ersonnen wird, was A, impraktikabel ist oder, ich nenne es mal, falscher Begriff, extremistisch, weil es sozusagen solche Extremwerte sozusagen anstrebt, Stichwort 400 Krankenhäuser in Deutschland oder so etwas, dass man sagt, dass es nicht mal eine Gesprächsgrundlage ist, sondern das ist einfach nur eine solche Position. Wenn das käme, das wäre schlimm. Und dann wäre es auch schlecht, weil dann hätten wir auch sehr gefehlt. Was ich mir sehr wünsche, ist einfach eine gute Diskussionsgrundlage für Gespräche. Denn dass sich was ändern sollte und muss, das sehen wir ja alle. Und sei es nur, weil uns einfach die Fachkräfte fehlen und auch fehlen werden in Zukunft. Und wenn da eine gute Gesprächsgrundlage ist, die auch sagt, was machen wir denn mit dem Standort in einer Kleinstadt, irgendwo im ländlichen oder kleinstädtisch geprägten Raum, wo das Krankenhaus vielleicht tatsächlich keine Überlegungschance hat, was machen wir denn mit dem? Ersatzlos schließen ist, glaube ich, nicht die Alternative, sondern wir brauchen eine medizinische Versorgung dort. Das muss ja nicht mit Betten sein, das kann ja auch mit der anderen Idee. Oder es kann mit Kurzzeitübernachtungsmöglichkeiten, mit betreuten Übernachtungsmöglichkeiten sein und was auch immer. Da gibt es ja viele Ideen. Ich gehe davon aus, dass das hoffentlich auch passiert. Und ich hoffe auch sehr, dass wir zwar betroffen sein werden, aber alle sagen immer, in den Ballungsräumen müsste sich was tun. auch da bin ich gespannt, ob das tatsächlich dann dabei rauskommt. Ich fürchte, das wird allein so nicht sein.
Wenn ich auch da mal meine Sicht auf diese Expertenkommission, auf diese Regierungskommission richten darf. Mal positiv gesprochen. Also wenn ich hier Fachexperten habe, die sehr unabhängig sind, weil sie allesamt nicht in irgendwelchen Verbänden organisiert sind, ist es durchaus erstmal eine interessante Konstellation von Kompetenz, wenn man davon ausgeht, dass die alle die entsprechende Kompetenz mitbringen. Was allerdings ja wohl zwingend notwendig ist für die Arbeit einer solchen Expertenkommission, ist ja eine Zielvorgabe. Das kann ja nicht sein, dass die Experten selbst das Ziel am Ende auch noch definieren, was sie mit ihren Reformvorschlägen erreichen wollen. Deswegen haben wir ja immer darauf hingewiesen, nach der Bundestagswahl müssen sich Bund und Länder zusammensetzen, die beide die Verantwortung haben, die demokratisch dazu legitimiert sind und müssen definieren, wie Krankenhausversorgung in Zukunft in 10, in 20, in 30 Jahren aussehen soll. Und dann kann man ja mit dieser Zielvorgabe, mit diesem Leitbild, mit dieser Vision Experten um Rat bitten, zu sagen, was sind denn die richtigen Instrumente, um diese Ziele zu erreichen und wie sollten diese Instrumente ausgestaltet werden und Ähnliches. Aber das ist ja überhaupt nicht passiert. Das heißt also, diese Expertenkommission arbeitet vor sich hin, ohne ein klares Zielbild zu haben, was zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde. Und deswegen bin ich auch nicht sehr optimistisch, was die Ergebnisse angeht. Weil natürlich hinterher genau die, die vorher eigentlich hätten das Ziel definieren müssen, hinterher kommen werden und sagen, was habt ihr denn da für Instrumente ausgedacht? Die passen doch gar nicht zu den Vorstellungen, die wir haben. Das ist ein ganz großes Defizit und ganz offen gesprochen, ich halte die Art und Weise, wie der Minister diese Kommission gebildet hat und wie er jetzt diesen Prozess auch führt, für eine Art von Misstrauen gegenüber den anderen handelnden Akteuren, was absolut nicht gerechtfertigt ist. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem in dieser Fragestellung, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Uns fehlt einfach der politische Wille, Dinge auch in Bewegung zu bringen, Verantwortung zu übernehmen, dafür zu stehen. Das ist das, was am Ende des Tages fehlt. Und diesen politischen Willen zu handeln, den kann auch keine Expertenkommission ersetzen.
Das würde ich gerne mal ergänzen, weil wir tatsächlich nicht nur sozusagen so Rahmenbedingungen ziehen, sondern wir brauchen auch, also woran wir ja jetzt auch kranken, ist ja auch, dass die Verantwortung für Strukturveränderungen sozusagen, die landet letztlich auf kommunaler Ebene, weil jeder Landesgesundheitsminister sagt, ich schließe doch kein Krankenhaus, im Leben nicht. Das macht der Träger. Das ist ein kommunaler oder ein frei gemeinnütziger oder ein privater. Und vielleicht tun sich die privaten einen Tick leichter, aber auch die tun sich schwer, Standorte aufzugeben. Frei gemeinnütziger und erst recht kommunale tun das nicht, wenn sie damit allein sind. Und sie werden damit allein gelassen. Da ist kein Minister, der ihnen da sagt, das ist eine gute Idee, mach das mal. Sondern im Zweifel sagt er, ja gut, wenn der Träger das so will, dann machen wir es so. Also das sind Dinge, da muss man auch Strukturveränderungen auch so durchdenken und sagen, es muss da sozusagen gemeinsame Kriterien geben, wo alle dann auch dahinter stehen. Und wenn es dann zu einer harten Entscheidung kommt, dass dann auch wirklich jedenfalls die verantwortlich Handelnden, das ist nicht jeder Landtagsabgeordnete, die Minister müssen stehen, auch die Landesregierung müssen stehen. Und da darf man den Landrat oder Bürgermeister im Leben nicht alleine lassen. Und darin krankt es. Und das müssen wir mit bedenken, wenn wir ein ordentliches Ergebnis haben.
Die Bevölkerung muss ja auch wissen, wie soll deine Versorgung dauerhaft gestaltet sein. Da wäre so ein Zielbild vielleicht gar nicht so verkehrt. Auch in der Kommunikation mit den Menschen, die dann wissen, ich werde nicht allein gelassen mit meinen gesundheitlichen Problemen vor Ort.
Und auch da noch ein Satz. Es geht ja auch nicht darum, den Status quo einfach in die Zukunft zu denken, sondern es gibt ja neue Perspektiven, die man einfach berücksichtigen muss. Digitalisierung, Telemedizin, es gibt neue medizinische Verfahren, Prozesse. Man kann sich vorstellen, dass die Sektoren ganz anders zusammenarbeiten. Da gibt es internationale Vorbilder. Wir versuchen ja eigentlich immer irgendwie unseren Status quo zu erhalten, indem wir Instrumente erfinden, die da irgendwie die Not an der einen oder anderen Stelle versuchen auszugleichen und Probleme zu lösen. Aber es gelingt ja nicht die Transformation, die wirklich planvolle Transformation in eine neue Wirklichkeit, die wir eigentlich anstreben müssten.
Gemeinsame Betrachtung der Versorgungsrealität in den einzelnen Regionen, wie man sie auch immer ziehen muss, also ambulant und stationär gemeinsam betrachten. Denn natürlich, wenn wir eine tolle ambulante Versorgung haben, die auch stabil ist, auch noch 10 oder 20 Jahre Bestand hat, auf Altersstruktur und so weiter und so fort, dann kann man vielleicht eher mal auf eine Fachabteilung in einem Krankenhaus verzichten oder die kann ein bisschen weiter weg sein, als wenn die ambulante Versorgung da niederliegt, dann müssen wir die Krankenhäuser reinbringen in die ambulante Versorgung. Dann müssen die da was bieten und dann ist das halt so. Und das ist ja zutiefst unterschiedlich, aber das muss ja auch dann irgendwie mit Leben gefüllt werden. Und da müssen wir es auch gemeinsam. Früher hieß es immer, dass Zeiten ihres Vorgängers raus aus den Schützengräben, sehr martialisch, aber das muss doch wohl möglich sein, dass man gemeinsam, also sozusagen die Versorgungsrealität in einer Region gemeinsam betrachtet. Und ob man dann die Planung verändert, sozusagen, also die Verantwortung für die Versorgungsplanung, das ist dann ein zweites Blatt. Aber das Land und KV in dem Fall gemeinsam gucken, sagen, wie ist das im Landkreis L oder in zwei Landkreisen, guckt man sich an, was haben wir stationär, wo haben wir die Probleme, wo gehen die ganzen Ärzte in Ruhestand, die Ambulanten und worin geht das? Das ist etwas, woran wir auch noch ganz dringend arbeiten müssen. Es beschränkt sich also eben nicht auf die stationäre Versorgung.
Gemeinsam mit einem klaren Zielbild.
So ist es.
Das wären ja dann klar. So die Hoffnung. Jetzt beginnt ja gerade wieder die parlamentarische Arbeit. Der Herbst steht vor der Tür. Die direkten Erwartungen, also eigentlich kann man ja Gesetzgebung, das haben wir ja in der Corona-Zeit gesehen, über Verordnung, aber auch über Gesetzgebung extrem schnell auf die Schiene setzen. Und wir sehen das jetzt ja auch bei Gesetzesvorhaben, die kommen, muss immer sehr schnell gehen. Spätestens bei den Anhörungen sehen wir das, 24 Stunden Stellungnahmefrist. Aber unabhängig davon, welche Erwartungen, was wäre so die wichtigsten Erwartungen für die Politik, was muss jetzt umgesetzt werden, ganz zügig im September noch, Herr Frese. Ja. Was wären so die drei Punkte, wo Sie sagen, das sofort?
Also auch als gebranntes Kind würde ich jetzt gar nicht auf drei Punkte kommen, sondern es wird sozusagen, es muss eine Soforthilfe, eine Kurzfristhilfe, Liquiditätssicherung für die Krankenhäuser geben. Das ist das, was ich sofort erwarte und das ist auch schnell herstellbar, indem man einfach mal mit der DKG spricht und sagt, was hilft euch und dann macht man das. Das kann man relativ schnell machen oder sehr schnell sogar machen. Ansonsten haben wir gesehen, was schnelle Gesetzgebung bedeutet. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, aber zu schnelle Gesetzgebung heißt auch viel handwerkliche Fehler, und das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache, das sind alles nur Menschen, die handeln in den Ministerien und in den Parlamenten und da passieren dann mehr Fehler, als es sonst passiert. Und das, was wir einzubringen haben, können wir im Leben nicht. Also wir lassen uns den Luxus, unsere Mitglieder noch zu befragen. Das heißt also, wir fragen binnen dieser 36 Stunden Anhörungsfrist noch unsere Landesverbände, die dann auch noch drei, vier Kreise, die sie oder vielleicht auch alle irgendwie beteiligen, die sagen alle, ihr spinnt doch. Wie soll ich denn jetzt noch eine fundierte Meinung dazu abgeben? Und trotzdem schaffen es ein, zwei Leute, die gut im Stoff sind. Aber das ist keine wirklich, wirklich fundierte Meinungsbildung oder Meinungsbildungsprozess. Also da müssen wir wieder hin und deswegen ist Schnelligkeit nicht nur sagen. Schnelligkeit muss da sein, wo finanzielle Fragen geklärt werden müssen und zwar kurzfristig. Ansonsten bitte ein bisschen mehr Zeit.
Sorgfalt.
Ja. Sorgfalt und Zeit. So ist es.
Ja, also aus meiner Sicht geht es jetzt wirklich darum, die wirtschaftliche Stabilität der Krankenhäuser für die nächsten 2-3 Jahre zu sichern mit entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen noch in diesem Jahr mit Blick auf das Thema Inflationsausgleich. Und da gibt es Instrumente, die dafür sorgen würden, dass es nicht zu Überzahlungen kommt, wo man also wirklich sich an der realen Preisentwicklung dann auch orientieren kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen den Ganzjahresausgleich für die Krankenhäuser im Rahmen ihrer Budgets wieder in Kraft setzen, weil wir nach wie vor nicht nur das Problem auf der Kostenseite haben, sondern eben auch auf der Erlösseite eine geringere Anzahl von Patienten, die zum Teil hervorgerufen wird durch die hohen Ausfallzeiten beim Personal, zum Teil aber auch hervorgerufen wird dadurch, dass unsere Mitarbeiter über das Jahr hinweg sehr stark belastet waren mit der Behandlung von Corona-Patienten. Damit meine ich insbesondere die Isolationsmaßnahmen. Das sind 90 Minuten am Tag, 90 Pflegeminuten pro Patient zusätzlich, und das kann man sich dann auch mal hochrechnen, wie viele Vollkräfte das sind, die eben dann fehlen, um andere Patienten zu behandeln. Das ist also der zweite Punkt. Die Erlösseite muss gesichert werden. Auch da geht es nicht um Überzahlung, sondern es geht darum, dass die Erlösseite gesichert wird. Und dann bitte aber kein blinder Aktionismus, was große Reformvorhaben angeht, sondern eine schnelle Einbeziehung der Bundesländer ist nach meiner Auffassung dringend erforderlich in den Diskussionsprozess. Und selbstverständlich würden wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft uns auch konstruktiv einbringen. Wir haben eine ganze Reihe von inhaltlichen Vorschlägen entwickelt, die auch deutlich machen, wir werfen uns nicht vor jeden Krankenhausstandort. Wir klammern und ketten uns nicht an jedes Krankenhausbett. Mit uns kann man auch planvolle Veränderungsprozesse, die ein Stück weit auch Reduktion von Kapazitäten bedeuten, vereinbaren. Aber das muss jetzt zügig auf den Weg gebracht werden, dieser Diskussions- und Reformprozess. Und dann müssen im nächsten Jahr gut ausformulierte und der Komplexität leider gerecht werdende Gesetze in Kraft gesetzt werden und damit Wirkung entfalten. Und ein weiteres, was ich mir kurzfristig wünsche, ob man dafür Gesetze braucht, wahrscheinlich sind es mehr Verordnungen, ist ein Stück weit Entlastung von der Bürokratie, damit wir kurzfristig die Dokumentationspflichten zurückführen, die nicht den Patientinnen und Patienten nutzen, sondern eher unserer Misstrauenskultur im Gesundheitswesen dienlich sind, um die knappen Pflegekräfte, die wir haben, und die knappen sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Patientenversorgung, dass die sich um die Patienten kümmern können und nicht die Zeit im Stationszimmer vor dem PC verbringen. Das ist enorm wichtig. Letzter Punkt, das GKV-Stabilisierungsgesetz darf keinesfalls so verabschiedet werden, dass 20.000 Pflegekräfte aus dem Budget gestrichen werden. Eine fixe Idee des Ministers. Ich weiß gar nicht, wie er auf so eine Idee gekommen ist.
Vielen Dank. Wir sind schon wieder mit der Zeit rum. Wir werden einen September vor uns haben mit der Kampagne der Deutschen Krankenhausgesellschaft, mit einem Truck, der durch Deutschland fährt, mit 17 Pressekonferenzen in 16 Städten in allen Bundesländern, wo das Thema Inflationsausgleich ganz oben auf der Tagesordnung steht. Wer das jetzt gehört hat und noch dabei ist, wir haben auch eine Petition auf der Internetseite der DKG zu dem Thema Inflationsausgleich. Und die Forderung an den Minister ist von Ihnen beiden ja eindrücklich und nachdrücklich hier kundgetan worden. Wir sind gespannt, was passiert. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren und vor allen Dingen gesund bleiben, aber auch nicht den Mut verlieren bei diesen wunderbaren Themen, die wir haben. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Odenbach. Vielen Dank, Herr Frese.
Vielen Dank, Ihnen beiden. Ja.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.